SWR 2 Forum.
Heute aus der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. Am Mikrofon ist Dietrich Brandt. Bis Anfang Oktober wird hier das Werk von Alina Schapotschnikow gezeigt. Es ist die erste Retrospektive dieser zweifellos großen, lange Zeit aber auch fast vergessenen Bildhauerin in Deutschland. Eine selten gezeigte Künstlerin. Deshalb sprechen wir in diesem SWR2-Forum über die Präsenz von Frauen im Ausstellungsbetrieb beziehungsweise weshalb Künstlerinnen immer noch unterrepräsentiert sind. In einer Kunstwelt, in der Werke von Männern öfter ausgestellt werden, auf dem Kunstmarkt die höheren Preise erzielen, Männer die Kunstgeschichte dominieren und die überwiegende Zahl von Führungspositionen in Museen besetzen. Was muss also geschehen, damit Künstlerinnen gleichberechtigt und selbstverständlich präsentiert werden? Wahrscheinlich muss dafür auch die Kunstgeschichte neu geschrieben werden. Darüber diskutieren Silke Hohmann, Kunstkritikerin der Zeitschrift Monopol, Anja Kasser, Direktorin des Badischen Kunstvereins in Karlsruhe und Sabine Breitwieser. Sie hat die Kunstsammlung der Generali Foundation in Wien aufgebaut, in New York am Museum of Modern Art als Kuratorin gearbeitet und zuletzt in Salzburg das Museum der Moderne geleitet. 5 Jahre lang, Frau Breitwieser, waren Sie dort Direktorin. Sie haben unter anderem Carolee Schneemann gezeigt, Andrea Fraser, Anna Mendieta und andere international renommierte Künstlerinnen. Warum haben Sie sich entschieden, in Salzburg vor allem Werke von Frauen auszustellen?
Ganz einfach, wenn man das Treppenhaus hochgeht in diesem Museum, ein sich betonendes Ambiente, wie man das heute kennt bei Museen, werden Sie heute noch die Spuren eines der Künstler, die dort ausgestellt haben, sehen, weil mein Vorgänger oder meine Vorgängerin haben so Klebebuchstaben verwendet. Das brennt sich so schön in diesen Beton ein und das kriegt man nicht mehr weg. Und da steht in fetten Lettern Georg Baselitz.
Und der hat gesagt, dass Frauen schlechter malen können.
Das haben Sie jetzt gesagt oder
zitiert? Das zitiere ich.
Genau, was tatsächlich der Geschichte des Museums entspricht, dass auf der großen Ebene tatsächlich nie eine Künstlerin eine Einzelausstellung hatte. Also das brauchte ich nicht lange recherchieren. Und insofern war das ganz klar, dass hier eine Trendwende eingeleitet werden muss, auch um den Realitäten, dem, was eigentlich Kunst ist, wer Kunst macht, hier zu entsprechen.
Als Sie das Programm vorgestellt haben, Frau Breitwieser, kurze Nachfrage. Haben Sie da sofort Unterstützung bekommen für dieses dezidiert weibliche Programm oder gab es da auch Gegenwind? Hat man gesagt, Sie verwandeln dieses Kunstmuseum in Salzburg jetzt möglicherweise in ein Frauenmuseum?
Ja, also ich bin ja eigentlich dahin überredet worden, wollte das eigentlich nicht machen, dann wollte man wissen, was sie eigentlich machen sollten mit dem Museum und habe sozusagen ein Programm entwickelt und mich dann irgendwie aus verschiedenen Gründen doch entschlossen, das zu machen. Das heißt, ich bin nicht mit einem Geheimnis oder einer Überraschung dorthin gekommen, sondern ich habe das dort gemacht, wofür ich geholt wurde. Es gab aber natürlich schon auch jemand im Freundeverein, der aber ein großer Unterstützer meiner Arbeit war, muss ich sagen, hat dann schon nochmal die Frage gestellt, sind wir jetzt ein Frauenmuseum? Und meine Frage war dann, waren Sie denn vorher ein Männermuseum? Ja, also da kann man ja viele Schlussfolgerungen ziehen. Und ich muss sagen, das ist jetzt eine Sicht auf meinem Programm. Bin damit nicht immer einverstanden, ist aber auch okay, weil ich habe auch ganz andere Schwerpunkte in dem Programm da gemacht. Aber wenn man mich fragen würde, wie ich überhaupt meine Arbeit definiere, warum ich das mache, ich zeige eigentlich die Kunst, wo es was zu tun gibt.
Interessant ist, man könnte es ja auch ganz anders zusammenfassen. Konzeptkunst, Performancekunst, es spielen auch ganz andere Dinge logischerweise eine Rolle und dann könnte man auch sagen, es sind zufällig Künstlerinnen.
Ja.
Wenn man die Website des Badischen Kunstvereins in Karlsruhe durchgeht und mal die Liste der KünstlerInnen der vergangenen Jahre sich anschaut, dann findet man dort vor allem Namen von Frauen. Frau Kasser, Lubaina Himmet, die letztes Jahr den Turner-Preis bekommen hat zum Beispiel, Noah Eschkol, Annette Wehrmann, zuletzt war es die polnische Künstlerin Sophia Kulik, als nächstes ist es Kathy Ecker. Ich habe nicht durchgezählt, aber ich würde schätzen, die Frauenquote liegt so etwa bei 90%, 80% würde ich sagen, mindestens. Warum zeigen Sie überwiegend Kunst von Frauen in Karlsruhe?
Das ist mit Sicherheit nicht damit zu beantworten, dass ich jetzt nach einer Quote kuratieren würde. 80%, das ist sicherlich richtig, darauf wurde ich auch schon hingewiesen. Aber ich würde das eigentlich nicht als eine Frage nach dem Geschlecht stellen, sondern tatsächlich als eine Frage nach den Inhalten. Also das ist mir ganz wichtig, denn wenn man natürlich jetzt fragt, warum stellst du nur Künstlerinnen aus, dann ist das natürlich tatsächlich eine Frage, warum stellst du das Geschlecht aus? Ja, warum stellst du die Frauen als Frauen aus? Und das ist für mich eigentlich eine Frage, die dann auch gleichzeitig wieder eine Diskriminierung ist, weil man dann natürlich den Frauen abspricht, dass man sie nicht auswählt oder die Künstlerin nicht auswählt nach der Qualität ihrer Arbeit, sondern tatsächlich aufgrund ihres Geschlechts. Und das ist tatsächlich nicht der Punkt in meinem Programm. Ich glaube, es geht vielmehr um gemeinsame Interessen oder vielleicht auch um ein gemeinsames politisches Agieren in einem Raum, um Themen, die mich interessieren und die dann tatsächlich auch vorwiegend von Künstlerinnen behandelt werden in ihren Arbeiten. Es geht in unserem Programm ja auch sehr stark um Körperpolitiken, um queere Herangehensweisen, genauso gut wie feministische Herangehensweisen. Es geht einfach um die Frage von Genderpolitiken und das ist natürlich ein Thema, was mich interessiert und das interessiert eben auch viele Frauen. Und somit kann man jetzt die Frauen in dem Programm des Badischen Kunstvereins jetzt gar nicht anhand der Zahl unbedingt benennen, sondern man muss schon ein bisschen konkreter hineinschauen, was denn diese Künstlerinnen dann auch gezeigt haben bei uns.
Hat denn irgendwann sich schon mal ein Künstler, ein Mann beschwert, dass so viele Frauen Künstlerinnen in Karlsruhe gezeigt werden?
Ja, natürlich. Also auch ich bekomme da ein ähnliches Feedback. Ich wurde noch nicht jetzt als Frauenkunstverein beschrieben, aber das hätte tatsächlich passieren können. Aber wir haben tatsächlich einmal eine Einladungskarte, ich weiß gar nicht mehr, welche Ausstellung es genau war, aber es war auf jeden Fall eine Einzelausstellung von einer Künstlerin. Und wir haben von einem sehr verärgerten Künstler die Postkarte zurückgeschickt bekommen. Und es waren halt mehrere Anmerkungen auf dieser Postkarte, dass wir eben zu wenig Männer ausstellen würden und die Männer diskriminieren und dass es zu viele Frauen und Künstlerinnen gibt im Badischen Kunstverein.
Und das war eine höfliche Anmerkung?
Nein, das war keine höfliche Anmerkung. Das war keine höfliche Anmerkung. Aber ich fand diese Postkarte eigentlich sehr bezeichnend und sehr gut. Ich hätte sie auch gerne heute mitgebracht. Denn für mich ist das schon eine interessante Frage auch natürlich. Und wenn sich dann jemand da herausgefordert fühlt, dann ist es ja auch genau der richtige Moment, auch darüber zu diskutieren. Und eben aber genau dann eben auch auf diese Fragen oder Anmerkungen auf dieser Postkarte genau mit den gleichen Antworten, denen dann auch zu begegnen, dass man einfach sagt, es geht mir jetzt hier wirklich nicht um das Geschlecht, es geht mir nicht um den Mann, es geht mir nicht um die Frau. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, immer wieder auf die Qualität der Arbeiten zu referieren und wirklich darauf hinzuweisen, dass es niemals um das Geschlecht gehen kann, also weder Mann noch Frau.
Diese Frage könnte ja auch lauten, brauchen wir heute wirklich noch Ausstellungen mit einer Frauenquote? Darf Geschlecht immer noch ein Auswahlkriterium für Ausstellungen sein? Diese Frage hat die Kuratorin der Frankfurter Schirn, Ingrid Pfeiffer, gestellt, anlässlich der Ausstellung über die Sturmfrauen, einer Schau, wenn man zählen möchte, mit 100% Frauenquote. Da wollte sie wissen, sind diese feministischen Fragen nicht endlich mal passé? Frau Hohmann, wie würden Sie denn diese Frage beantworten?
Das sind jetzt zwei Fragen. Die eine ist, die kommen wir mit Zahlen und mit Nachzählen weiter? Und die andere ist, wann ist es vorbei? Die Frage nach den Zahlen, der Stich ambivalent gegenüber, denn ich bin eigentlich kein Freund davon, so erbsenzählerisch Nachweise zu machen und Leuten Fehler nachzuweisen oder so. Andererseits hat das Nachzählen, ich gebe ein Beispiel, in den Museumssammlungen der großen Museen, da einfach durchzugehen und zu schauen, wie viele Kunstwerke von Männern sind dort zu sehen und wie viele im Vergleich von Frauen. Und wir reden vielleicht über einen Zeitraum von 300-400 Jahren, in denen das Museum sagt, diese Kunst ist wichtig, die sammeln wir, weil sie den nachfolgenden Generationen zeigen sollen, was die Kunst ihrer Zeit war. Und darauf baut sich dann wiederum auf, was Sie oder wir alle für wichtige Kunst halten. So entsteht natürlich eine Ansicht darüber, von wem kommt wichtige Kunst, nämlich hauptsächlich von Männern. Das sind Prozesse, die finden statt, für die wird aber jetzt erst eine Sensibilität geschaffen und es ist ein Bewusstsein, das hat jetzt erst eingesetzt. Und das war eigentlich viel mehr durch dieses Zählen und durch diese bisschen unliebsamen Prozentsätze und so weiter möglich, das ins Bewusstsein zu rufen, als ehrlich gesagt fast jeder Diskurs das geschafft hat, weil das einfach belegbar ist und weil man dann auch nicht mehr drumherum reden kann. Und als ich anfing, über Kunst zu schreiben und über dieses Missverhältnis vielleicht mich mal geäußert habe und gesagt habe, wie kann das eigentlich sein, dass hier überhaupt keine Frau in der Schau ist, das ist jetzt schon eine Weile her, da wurde gesagt, ja, wir wählen nach Qualität aus und nicht nach Geschlecht. Und das könnte man heute eben so nicht mehr so einfach sagen. Man müsste
so wie an der Kasse, Entschuldigung, ja eigentlich auch auswählt. Nach Qualität und nicht nach Geschlecht. Nur im Badischen Kunstverein kommt eine Frauenquote von 90% dabei raus. Und wenn man durch die Geschichte geht und in viele andere Häuser schaut, kommt manchmal eine Frauenquote von 4% dabei raus.
Genau, und deshalb die Antwort auf die zweite Frage, ist es denn auch irgendwann mal gut und haben wir es bald überstanden? Nein, es fängt gerade erst an.
Was fängt an?
Na, das Bewusstsein dafür und die Idee, dass man tatsächlich schauen muss, wo liegen die Qualitäten, wo liegen die wichtigen Fragen, wer beantwortet die? Das Kunstjahr 2017 war zum Beispiel ein totales Jahr der Künstlerinnen. Die Biennale in Venedig wurde von einer Frau geleitet. Der Deutsche Pavillon in Venedig wurde von einer Frau kuratiert, was auch nicht so häufig bisher der Fall war in der langen, langen Geschichte dieser traditionsreichen Biennale. Die prämierte Künstlerin Anne Imhoff, Künstlerin, hat den Goldenen Löwen bekommen, Preis der Nationalgalerie, wurde unter 4 nominierten Künstlerinnen vergeben und Isa Genzken hat den Goslarer Kaiserring bekommen und. Also es ist eigentlich tatsächlich offenbar so, dass gerade Frauen extrem gute Kunst machen und deshalb auch vielleicht so ein bisschen in der Wahrnehmung in der Überzahl sind.
Das Phänomen insgesamt, Frau Breitwieser, ist ja, und das fand ich in der Vorbereitung etwas überraschend, noch ziemlich neu. Wenn man sich anschaut, wann es zum ersten Mal große Einzelausstellungen von Künstlerinnen gegeben hat, die viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Wenn man sich anschaut, wann es zum ersten Mal Gruppenausstellungen von Künstlerinnen gegeben hat, die viel Aufmerksamkeit bekommen haben, dann stellt man fest, dass es eigentlich so 10 bis 15 Jahre her, dass das angefangen hat. Also da war zum Beispiel die Ausstellung Elle et Centre Pompidou 2009. Es war 2007 in den USA die Ausstellung WAC, Kunst und die Feministische Revolution. Das MoMA in New York hat seine große Publikation Modern Women auch vor etwa 10 Jahren vorgestellt. Die Tate Modern in London macht seit gut 5 Jahren ein Programm, in dem sie vornehmlich auch Retrospektiven von Künstlerinnen zeigt. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass es da tatsächlich immer noch um so etwas wie Empowerment geht, also um die Stärkung der Position von Künstlerinnen.
Na, wenn man weiter zurückblickt, Val Export hat Magma 68 gemacht und keinen großen Ort dafür gefunden und in der Galerie Nix St. Stephan dann Kunst mit Eigensinn in den 80er Jahren. Also man kann da schon weiter zurückgehen, auch in den USA und in anderen Ländern, aber die Kunstwelt war eine andere, die Institutionen waren anders, kleiner, mit weniger Ressourcen, weniger Öffentlichkeit wirksam, mehr eine Insidergruppe. Wir können einfach nicht immer fortschreiben, was in der Nachkriegskunstgeschichte einem so vorgesetzt wird. Es muss sich einfach was ändern. Das betrifft auch nicht nur Frauen, das betrifft auch Künstler und Künstlerinnen unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Wir haben eine komplette andere Demoskopie in unserer Bevölkerung. Also das ist vielleicht auch noch ein sehr, sehr schwieriges Thema in Europa, was in den USA ein Must ist. Also man würde gelyncht werden, wenn man da nicht sozusagen dementsprechend würde. Es kann schlichtweg einfach nicht mehr so weitergehen. Das wird unglaublich. Das ist einfach eine Realität. Und je mehr Kunst von Frauen oder von marginalisierten Medien oder Personengruppen unserer Gesellschaft präsentiert werden, die sich mehr oder weniger unterschiedliche Hintergründe im Werk auch einschreiben, umso mehr wird eine Basis geliefert und Ressourcen, also Ausstellungen wie Magna oder auch WAC von Connie Butler sind dann ganz wichtige wissenschaftliche Recherchen, wo man sich wieder einzelne Figuren rauspicken kann und die dann in einer Ausstellung würdigen. Und das Wesentliche ist eben die Nachhaltigkeit. Also ich bin immer fürs Zählen, weil in unserer Gesellschaft wird alles Mögliche gezählt. Also ich zeige gerade ein Video von Marisa Merz, wo sie Erbsen zählt. Alles wird mit Zählen evaluiert. Also warum soll man nicht auch zählen, wie viele Frauen in Programmen sich wiederfinden?
Ist das denn nachhaltig, wenn Sie zum Beispiel Marisa Merz gezeigt haben in Salzburg, die einzige weibliche Arte Povera-Vertreterin?
Ja, dann werden wir einen Katalog machen und dann werden wir was kaufen können, ist es auf jeden Fall nachhaltig. Also es ist ganz wichtig, dass sich das in andere Ebenen der Museumsarbeit wiederfindet, wenn man ein Archiv dazu anlegt, wenn ein wirkliches Know-how-Transfer stattfindet, wenn sozusagen jetzt das Museum der Moderne da auch mit einem Zweck gegangen, aber ich habe auch eine kuratorische Assistentin dort, die kennt sich auch jetzt aus mit dem Werk. Also da wird schon was aufbereitet und in die Sammlungen ist ganz, ganz wichtig. Ja, also das ist das Wichtigste überhaupt, wie Sie richtig sagen. Wie viele Werke von Künstlerinnen finden sich in Sammlungen? Was wird publiziert dazu? Wie wird das Werk vermittelt? Wer schreibt darüber und so weiter und so fort? Also das endet nicht mit den Ausstellungen. Und da hat es natürlich auch Verschiebungen gegeben im Kunstbetrieb. Ich bin ja schon eine Weile dabei. Früher waren das, was du machst, das war die Speerspitze und die Museen waren etwas träger. Nicht alle.
Das Verein war die Speerspitze.
Genau. Inzwischen hat sich das sehr verändert, weil auch die Museen unter dem Druck stehen, aktuell zu sein oder auch den Diskussionen, dem Diskurs zu entsprechen. Also das ist sehr viel im Umbruch.
Und wie ist das zum Beispiel Speerspitze Kunstverein in Karlsruhe? Wann ist so eine Einzelausstellung nachhaltig? Also Frau Breitwieser sagt, wenn Marisa Merz gezeigt wird, wenn es erforscht wird, wenn es dokumentiert wird, oder Marianne Wex ist so ein gutes Beispiel vielleicht, eine Fotokünstlerin, die in den 70ern gearbeitet hat, wurde 1977 in einer der ersten Gruppenausstellungen mit Künstlerinnen gezeigt in Berlin. Ihre Kunst ist quasi vergessen worden und der Badische Kunstverein hat in Hamburg das Werk gefunden, wiederentdeckt, entstaubt, 2012 gezeigt und heute ist Marianne Wex bei der Galerie Tanja Leighton in Berlin vertreten. Was ist jetzt nachhaltig in diesem Zusammenhang, wenn andere Kuratoren, Kollegen auch sagen, ab jetzt gehört die zum Kanon, die werde ich auch zeigen?
Ja, genau, also das ist tatsächlich dann auch passiert, dass eben nach unserer Ausstellung Marianne Wex in vielen anderen Gruppenausstellungen gezeigt wurde, auch in Einzelausstellungen. Sie wurde in einer Ausstellung in Neuseeland gezeigt. Das war auch eine Einzelausstellung. Momentan überlegt man in Kanada, eine Publikation zu ihrem Werk zu machen. Tanja Leighton, die Galerie, vertritt jetzt Marianne Wex als Künstlerin. Wir haben lange versucht, eine Sammlung zu finden, die ihre Arbeiten aufnehmen würde. Es ist uns während der Dauer der Ausstellung leider nicht gelungen. Aber jetzt gibt es eben auch eine Sammlung, die ihre Arbeiten wahrscheinlich aufnimmt und sie dann auch beherbergt und sich natürlich auch darum kümmert. Das sind natürlich alles Dinge, die einfach angestoßen werden und die ich schon als nachhaltig bezeichnen würde und die ich einfach schon auch dann wichtig finde.
Das klingt jetzt fast schon selbstverständlich, so wie Frau Breitwieser und Frau Kasser das schildern, Frau Humann. Man zeigt eine Künstlerin, die fast vergessen war, oder eine bekannte Unbekannte wie Marisa Merz, und dann ist das gesetzt und bleibt. Andererseits haben Sie geschildert, dass in Sammlungen und auch in Ausstellungen, man kann jetzt wahrscheinlich viele Beispiele nehmen, immer noch Frauen unterrepräsentiert sind, Künstlerinnen unterrepräsentiert sind. Heißt das nicht auch, dass Kuratorinnenkollegen und Kuratorenkollegen auf diesem Auge immer noch irgendwie blind sind?
Ja, ich glaube, es wird immer schwerer, auf diesem Auge blind zu bleiben. Man muss die Augen jetzt beide öffnen. Das ist jetzt einfach so, weil es so viele, wenn ich sage Kontrollinstanzen, aber es wird einfach anders geguckt. Es gibt einfach ein anderes Bewusstsein dafür. Ab einer gewissen Gegenwärtigkeit, die man jetzt eben auch hat, hat das halt ja auch einen rufschädigenden Charakter irgendwann. Also wenn man weiter so macht und tut, als wäre alles in Ordnung, das geht einfach irgendwann nicht. Und deshalb kommt man nicht mehr so einfach davon mit so einer Aussage wie, ich habe einfach nur gute Männer gefunden, die gute Frauen gibt's jetzt gerade nicht oder so, weil das ist einfach widerlegt und die gab es auch immer und jetzt geht's drum, die zu benennen und dass sich das Gesamtbild auch im Rückblick dann einfach ein bisschen korrigieren lässt oder verändern lässt. Ich finde aber ganz interessant, dass zum Thema Nachhaltigkeit der Kunstmarkt spielt auch keine unentscheidende Rolle, wenn es darum geht, Frauen, die Namen von Frauen, die Arbeiten von Frauen sozusagen einzuspeisen in das öffentliche Bewusstsein. Und zum Beispiel so eine fantastische Malerin wie Maria Lasning, die im hohen Alter von 85 Jahren sozusagen entdeckt wurde für die Öffentlichkeit, was eine wunderbare, tolle Stimme plötzlich war, die vorher nicht gehört und nicht gesehen wurde, das wurde maßgeblich von ihrer Galerie gesteuert. Und das kam aus einem Marktinteresse heraus. Und das ist tatsächlich eine Kraft, die ist nicht zu unterschätzen.
Und dieses Marktinteresse besteht es unter anderem auch in dem Vorteil, dass ein solches unentdecktes Werk einer Künstlerin ja quasi noch als Gesamtwerk vorliegt?
Ja, es liegt als Gesamtwerk vor und es liegt überhaupt vor. Ich meine, wenn die ganzen Pollocks im Museum hängen und out of reach sind, man kann die nicht mehr kaufen, man kann die nicht mehr verkaufen und die ganzen de Koonings und so weiter, dann guckt man halt, was ist eigentlich mit Joan Mitchell und mit Helen Frankenthaler, und inzwischen sind die natürlich auch schon so durchgesetzt und. Also so, man kann diesen Prozess oder diesen Impetus, der dahinter steht, ambivalent finden, aber das Ergebnis ist einfach, dass diese Frauen jetzt sichtbar sind und das waren sie vorher eben viele, viele Jahrzehnte nicht, also zumal in der Mitte ihrer Karriere nicht.
Ja, ich glaube, je mehr Fakten geschaffen werden, umso weniger wird das möglich. Es ist einfach eine Tatsache, was Frauen produziert haben, mit welchem qualitativen und innovativen Potenzial, das nicht im Markt abgebildet wird und somit auch nicht zum Teil in den Museen. Man muss sich das, glaube ich, im Detail ansehen. Maria Lasnik war keine unbekannte Künstlerin, Maria Lasnik war auch gar keine Schüchterne. Also wenn ich die beim Fenster rausgeworfen habe, weil ich gesagt habe, Frau Lasnik, jetzt reicht's mir aber, ich habe mir jetzt schon alles angesehen, dann ist die beim Kamin wieder reingekommen. Also das muss man schon sagen, die hat lange in New York gelebt und wusste, sie lebt ja leider nicht mehr, sich zu präsentieren und zu vermitteln, aber ist eben ganz massiv an ihre Grenzen gestoßen. Und diese Arbeit, was früher die Ränder waren, die jetzt zum Zentrum zu machen, das hängt natürlich auch dann damit zu tun, was im Handel kommt, und auch die Sammler werden sich für etwas interessieren, was ihnen aufbereitet wurde.
Also jetzt die privaten Sammler aber entscheiden. Frau Hohmann hat zu Beginn darauf hingewiesen, ist ja auch, was in die öffentlichen Sammlungen kommt und damit auch stärker noch ins öffentliche Bewusstsein, wenn es dann in einer öffentlichen Sammlung präsentiert wird.
Natürlich, und auch die sind von privaten Sammlern gespeist oder erhalten Schenkungen, oder die Sammler sind in Fördervereinen. Also auch das ist ein Gefüge. Man kann sozusagen eine Rolle als Museumsdirektorin oder Kuratorin nicht isoliert von diesen anderen Komponenten, anderen Playern des Kunstbetriebs sehen. Das hängt alles zusammen, wie Sie auch eine Rolle spielen, indem Sie dieses Podium heute veranstalten, nebenbei bemerkt.
Viele öffentliche Sammlungen, das haben die Guerilla Girls, ein Künstlerkollektiv, schon oft erfragt und recherchiert, waren aber doch sehr lange offenbar blind auf diesem Auge. Kann man Zahlen nennen? 2012, das ist noch nicht sehr lange her, aus New York im Metropolitan Museum haben sie den Anteil von ausgestellten Künstlerinnen in der Sammlung ermittelt, weniger als 4%. Andererseits 76% der Aktdarstellungen sind weiblich. Daran hat sich auch in den 20 Jahren zuvor nichts geändert. Das kann man auf der Website Naked Through the Ages von den Guerilla Girls sehen. Bekleidete Männer stehen vor nackten Frauen. Das ist der Normalzustand in diesen Sammlungen. Sie haben das auch in Europa untersucht, haben das Ergebnis in der Whitechapel Gallery in London gezeigt, unter der Frage, is it even worse in Europe? Zum Beispiel im Museum Ludwig in Köln vor 2 Jahren 12% Kunst von Frauen. Das ist so etwa der Durchschnitt in den Sammlungen in Europa.
Ich habe das Gefühl, die Sammlungen, die bewegen sich natürlich unglaublich langsam und das ist ein zäher Prozess. Aber in manchen anderen Ländern ist man da schon sehr viel weiter als in Deutschland. Und das ist immer wieder frustrierend. Also auch wenn ich durch Sammlungen gehe oder durch Ausstellungen oder mir dann auch einfach Künstlerinnen und Künstlerlisten anschaue von den Kollegen und Kolleginnen anderer Häuser, dann ist man schon überrascht zu sehen, wie viele Künstlerinnen fehlen. Die Künstlerinnen sind da, die waren immer da. Aber die Frage ist, wie kommt es dazu, dass sie eben durch dieses Netz fallen? Ja, und da kann man natürlich schon auch Probleme am System ganz klar benennen. Zum Beispiel Stipendien für Künstlerinnen und Künstler, die nur bis 35 reichen. Oder Residencies für Künstlerinnen und Künstler, aber bitte keine Familie. Das sind alles so Punkte, die natürlich dazu führen, dass Frauen einfach bestimmte Dinge nicht wahrnehmen können als Künstlerinnen. Und das sind bestimmt auch wirklich die Gründe dafür, dass einfach weniger Frauen dann einfach in der Kunst vertreten sind. Und das ist natürlich ein großes Problem.
Aber es betrifft ja auch Künstlerinnen, die teilweise schon lange tot sind, die schon mal berühmt waren, Künstlerinnen der Avantgarde, der klassischen Moderne, die wieder in Vergessenheit geraten sind. Da gibt es, wie ich finde, ziemlich erschreckende Beispiele. Etwa im Wallraf-Richartz-Museum, da wurde vor 6 Jahren die große wegweisende Sonderbundausstellung vom Jahr 1912 rekonstruiert. Damals haben selbstverständlich Frauen und Männer ausgestellt. Bei der Rekonstruktion unter dem Titel Mission Moderne waren plötzlich nur noch die Werke von Männern zu sehen. Paula Moders und Becker nicht vertreten zum Beispiel. In der staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe war die Ausstellung Unsere Moderne zu sehen. Gezeigt wurden nur Männer, mit einer Ausnahme, die Schwangere von Emmy Röder. Und jetzt kann man ja doch fragen, was passiert da? Ist das tatsächlich so, wie der Münchner Kunsthistoriker Walter Graskamp es mal konstatiert hat, nämlich dass Kunst nach einem Muster der Vormoderne gezeigt wird?
Ja, ich glaube, man muss vielleicht ein bisschen differenzieren, wenn man jetzt die Geschichte ins Spiel bringt. Also diese Korrektur der Geschichte zu ändern, das ist nochmal eine andere Aufgabe, wie jetzt die aktuelle Produktion korrekt, wenn man so will, abzubilden in einer Museumssammlung. Das ist was anderes. Und was sozusagen die Repräsentation der Geschichte, die dann nochmal weiter zurückliegt, nämlich vor 1945, da wird es dann nochmal schlimmer. Also ich habe eine Reihe gestartet, wo es um Künstlerinnen mit Exilhintergrund geht. Und da findet man wirklich, also man könnte ganze Museen damit finden, Frauen, die unglaublich wichtig, unglaublich viel produziert haben, die auch in dieser Zeit, vor allem in den 10er und 20 Jahren, das war eine viel fortschrittliche Zeit, besonders in Deutschland in vielerlei Hinsicht, wie wir wissen, extrem präsent waren, extrem wichtig waren, aber dann komplett verschwunden wurden. wurde. Mit 38 ist sozusagen ja Kultur in vielerlei Hinsicht geschädigt, beschädigt und zerstört worden, wie wir wissen. Aber man muss unterschiedliche Maßnahmen setzen, glaube ich, für verschiedene Phänomene, die im Zuge dieser 100, wie weit man halt zurückgeht, Jahre aufgetreten sind. Vor zwei Tagen hat eine Künstlerin, die ein Projekt hat, der heißt Anna Attak, und die nennt das die andere Avantgarde, die genau das aufzeigt, und die hat das Herren-WC als Ort ihrer Intervention gewählt und hat sie signiert mit der Signatur der ursprünglichen Autorin des berühmten Fountains von Marcel Duchamp, wie man weiß, das eine Frau war. Ja. Gibt es zahlreiche Artikel inzwischen darüber, dass das eigentlich auch nicht seine Setzung war, das Herrn Pissoir zum Brunnen zu erklären in der Armory Show, eines der berühmtesten Werke der Kunst des 20. Jahrhunderts. Also da wird wirklich alles auf den Kopf gestellt. Das ist nicht immer angenehm für alle Beteiligten.
Ja, aber es ist ja gut, dass es jetzt geschieht, wenn man in die Geschichte geht und sich auch mal die Geschichte der Ankäufe von Sammlungen anschaut. Da kann man in große Sammlungen schauen, wie zum Beispiel die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Werner Schmalenbach, ein viel dekorierter, hoch angesehener Leiter, der mit Sicherheit ein gutes Auge hatte, aber eben vor allem Malerei von Männern angekauft hat.
Amerikanischen Männern noch dazu, der Nachkriegszeit.
Ja, und eine Nachfolgerin von ihm, Marion Ackermann, hat dann versucht, das etwas zu korrigieren, hat dann Künstlerinnen der Avantgarde, also auch eine andere Avantgarde, dort gezeigt. Und jetzt möchte ich doch nochmal ins Spiel bringen, Frau Hohmann, was Sie vorhin schon genannt haben, dass das auch vielleicht mit Personalpolitik zu tun hat. Sie haben einen Artikel mal geschrieben mit der Überschrift „Der Herr Museumsdirektor“, wie Herr Schmalenbach zum Beispiel einer war. Liegt es dann doch vielleicht auch daran, dass so viele Männer gerade nach 45 große Sammlungen geleitet haben und die Ankaufspolitik bestimmt haben?
Ja, ich glaube, dass es vielleicht denen auch immer gar nicht so wahnsinnig bewusst war, was sie da tun, warum man sich dann entscheidet, die Frauen wegzulassen, ob das vorauseilender Gehorsam ist oder welche Idee liegt da zugrunde. Ich kann darüber nur spekulieren. Ich habe nur gerade ein ganz neues Buch in die Hände bekommen, vom Städel-Museum herausgegeben, das heißt Café Deutschland, und darin werden alle Protagonisten, die noch leben, der Gegenwartskunst, wie wir sie heute kennen, angefangen von den 60er Jahren ungefähr, interviewt, und ich glaube, es sind an die 80 Leute, und das sind, glaube ich, 6 Frauen dabei, und 3 davon sind Künstlerinnen, die tatsächlich erst in den letzten 5 Jahren, 10 Jahren in Ausstellungen wiederentdeckt wurden. Mary Bauermeister, Bettina von Arnim und Christa Dichgans.
Aber immerhin 3, möchte man fast sagen, beim Städel, weil wenn man den Kurzführer dieses Museums in die Hand nimmt, und es sind Künstlerinnen in der Sammlung vertreten, in dem Kurzführer durch das Städel, da ist keine einzige Künstlerin vertreten.
Ja, also das belegt doch, dass Zählen manchmal ganz hilfreich ist. Also diesen Double-Check am Ende zu machen, bevor man so ein Buch publiziert.
Als Anfang, aber ich glaube, dann braucht es wirklich eine andere wissenschaftliche Herangehensweise. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt in Bezug auf die Sammlung. Also es braucht einfach eine feministische Kunstgeschichtsschreibung, es braucht eine queere Kunstgeschichtsschreibung, es braucht einfach verschiedene Wissenschaftler, die einfach ganz andere Blicke auf die Kunstgeschichte, damit auch auf die Sammlung werfen. Und dann, glaube ich, gibt es schon ein ganz anderes Bild. Also wenn du von diesen Überblicksausstellungen sprichst, dann wundert es mich auch immer wieder, wie gerade heute noch dann tatsächlich so ein geringer Frauenanteil gezeigt werden kann. Und ich frage mich dann immer, warum man sich da nicht vielleicht Kuratorinnen holt, dazu holt, die einfach vielleicht einen anderen Hintergrund haben, andere Fragestellungen stellen. Die gibt es genug. Die könnte man einsetzen. Es gibt genug hervorragende Wissenschaftlerinnen, die sich genau mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Also da geht es dann auch um so ein interdisziplinäres Denken. Ja, also man müsste einfach viele Leute aus der Genderforschung bemühen und holen und mit ihnen zusammenarbeiten. Also da gäbe es zahlreiche Möglichkeiten.
Bringen mehr Frauen in Führungspositionen auch mehr Kunst von Frauen in die Sammlungen und in die Ausstellungen?
Es ist auf jeden Fall so, dass es eine andere Aufmerksamkeit gibt. Das wäre vielleicht diese Antwort auf die Frage, warum haben die Männer eben keine Frauen oder wenig Frauen ausgestellt. Das ist auf jeden Fall ein Defizit der Aufmerksamkeit, würde ich sagen. Aber es ist natürlich auch ein Problem der Visibilität. Dann tatsächlich ist es so, dass ich als Direktorin mehr Frauen als Männer zeige in meinem Programm. Das ist dann so. Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, wie zum Beispiel Frau Ackermann jetzt einfach Sammlungsleiterin dann auf einmal einen ganz anderen Blick auf die Sammlung werfen und einfach eben diese Aufmerksamkeit dann auch für die Frauen, für die Künstlerinnen dann auch tatsächlich haben und einführen. Das ist natürlich schon sehr wichtig. Insofern würde ich sagen, ja.
Was sagen Sie, Frau Breitwieser? Wenn man sich zum Beispiel die Recherchen der Guerilla Girls in Europa nochmal anschaut, da schneidet Polen am besten ab. Das mag manche vielleicht verwundern angesichts der konservativen Wende in diesem Land jetzt. Polen schneidet am besten ab mit 28% Frauenanteil in den öffentlichen Kunstsammlungen. Und wenn man in die Geschichte der Sammlungsleitungen schaut, dann wird man feststellen, dass eine Frau nach dem Zweiten Weltkrieg sehr lange die Ankaufspolitik bestimmt.
Anna Rothenberg waren es wahrscheinlich, ja. Ja, das hat vielleicht mit der kommunistischen Vergangenheit zu tun. Wenn man in diese Länder blickt, ist ja sozusagen die soziale Situation der Frauen generell eine andere, weil es Kinderversorgungsplätze gab und es selbstverständlich war, dass die Frauen arbeiten, studieren, also normal im Berufsleben stehen und nicht den Haushalt übernehmen. Ja, aber ich glaube, es geht tatsächlich um viel mehr. Also wir sind nur ein Teil des Getriebes. Man könnte auch sagen, wo ist die Frau, die eine große Telekommunikationsorganisation leitet und nicht gemobbt wird, wie die eine tolle Dame aus der Westküste, der das so passiert ist? Wo sind die, die die großen Konzerne leiden, oder wo sind sie in den Aufsichtsgremien? In Österreich wird das gerade diskutiert, dort auch eine Quote einzuführen, was ich für einfach eine Möglichkeit halte. Aber es geht um ganz, ganz viele Schaltstellen, denn von dort kommt auch das Geld, das Sponsoring für solche Projekte, das wir dringend brauchen. Die Sammler und die Förderer, die so ein Programm auch unterstützen, wie sieht es in der Politik aus? Welche Rollen haben dort die Frauen? Gibt es eine Finanzministerin oder machen die Frauen Kultur, Soziales oder Familie, wie üblicherweise? Also das geht ja sozusagen top-down, unsere ganze Gesellschaftshierarchie herunter. Das bröckelt alles ein bisschen, aber momentan habe ich den Eindruck, erleben wir eher einen Backflash in vielerlei Hinsicht.
Also in Deutschland sind die aktuellsten Zahlen, die erhoben wurden im Auftrag der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien aus dem vergangenen Jahr 2017, ein Fünftel der Führungspositionen in öffentlichen Sammlungen, Museen und Kunsthallen werden von Frauen besetzt. Besonders viel geändert hat sich da nicht in den letzten Jahren. Das ist relativ stabil. Und jetzt könnte man ja sagen, ausgerechnet in der Kunstszene, wo doch die Kunst immer wieder Bewusstsein schafft für Genderfragen, nicht nur im Badischen Kunstverein, wo es um Identitätspolitiken, Körperpolitiken, Geschlechterrollen etc. geht. Sie haben Anna Mendieta ausgestellt. Die stellt das explizit in Frage, die geschlechtliche oder kulturelle Identität. Man könnte ganz viele Werke und besonders viele von Künstlerinnen nennen, Performances von Marina Abramović, das gesamte Werk von Karoly Schneemann. Und dann geht man in die Führungsetagen dieser Häuser und stellt fest, das, was diese Kunst eigentlich problematisiert oder thematisiert, kommt in der Personalpolitik aber kaum an. Wie erklären Sie sich diesen merkwürdigen Widerspruch?
Ja, ich glaube, der klärt sich selbst. Das ist das Abbild unserer Machtstrukturen in der Gesellschaft. Ganz einfach.
Ja, aber ich glaube, es ist schon noch mal eine besondere Situation, denn in der Kunst halten wir so vieles für möglich und wir alle sind so angezogen von diesen Möglichkeitsräumen, die in der Kunst sind, diese Gedankenwelten, diese alternativen Sichtweisen und dieses utopische Potenzial, was auch da drin steckt, mitunter teilweise. Das aber in der Struktur dahinter und in diesem Kunstbetrieb, in Anführungszeichen, eigentlich das alles überhaupt keine Rolle zu spielen scheint und die Strukturen, wie ich vorhin auch schon mal sagte, teilweise konservativer sind als in vielen Bereichen der Wirtschaft oder langsamer sich verändern oder so. Das ist ein Widerspruch, den diese Kunst irgendwie, dem sie sich mal stellen müsste. Da würde ich mir auch tatsächlich wünschen, dass sich selbst auch die Künstlerinnen und vor allen Dingen auch die Künstler sich dem mehr stellen. Und zwar nicht nur innerhalb ihrer Kunst, sondern vielleicht auch als öffentliche Person oder als, wenn sie schon einen gewissen Erfolg haben, haben sie auch durchaus einen Einfluss auf die Institutionen, in denen sie zeigen und auf die Galeristen, mit denen sie zusammenarbeiten und Galerien. Und sie könnten Bedingungen stellen oder sie könnten das eben auch nicht nur innerhalb der Kunst, sondern auch einfach als Person. Die halten sich meiner Meinung nach zu sehr zurück.
Es gibt ja aber noch ein weiteres merkwürdiges Phänomen oder bedenkenswertes Phänomen, wenn man sich anschaut, wer sind eigentlich die Studierenden in Studiengängen, Kunstgeschichte, Cultural Studies, Kuratorinnenstudiengänge. Die Mehrheit sind immer Frauen. Und nach dem Studium dann in den Führungspositionen der Häuser plötzlich in einer Minderheit. Was passiert da dazwischen?
Ja, das sind eben genau die Strukturen, die Frau Breitwieser ja auch schon angesprochen hat. Was man sagen muss, ist, der Kunstbetrieb ist sicherlich sehr familienunfreundlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also da gibt es noch längst keine Diskussion über Teilzeitarbeit. eine Leiterin eines Museums oder Leiterin eines Kunstvereins kann nicht in Teilzeit arbeiten. Das ist unmöglich. Oder auch die Frage zum Beispiel der befristeten Arbeitsverträge. Also das sind ja alles Dinge, mit denen wir genauso konfrontiert sind. Und das sind zum Beispiel einige der Aspekte, die natürlich dazu führen, dass der Weg für die Frauen aus dem Studium heraus dann wirklich in die Tätigkeiten natürlich viel steiniger sind. Das sind natürlich alles Problematiken, die der Kunstbetrieb so in der Form nicht anerkennt, wie man es sich wünschen würde.
Weil die Export, die Sie vorhin genannt haben, Frau Breitwieser, hat interessanterweise vor kurzer Zeit in einem Interview auf die Frage, wann sich denn feministische Kunst und Künstlerinnen in Institutionen durchgesetzt haben, geantwortet, wenn sie gleich bezahlt werden und die gleichen Arbeitsbedingungen haben. Punkt.
Ja, dem ist nichts zuzufügen.
Ist das wirklich das Kriterium, also Equal Pay? Chus Martinez, die früher den Kunstverein in Frankfurt geleitet hat und jetzt Professorin an der Kunstakademie in Basel ist, hat das vor kurzem auf dem Portal eFlux auch dargestellt. Die Arbeitsbedingungen sind nicht die gleichen. Meetings fangen einfach zu früh an. Sie hat Kinder, kann sie gar nicht mehr versorgen vorher. Der Rest sagt, ihr Problem müssen sie organisieren. Es ist kein institutionelles Problem. Und die gleiche Bezahlung, hat sie erzählt, war ein ganz hartes Thema für sie, als sie den Kunstverein in Frankfurt übernommen hat, weil man ihr erstmal erklärt hat, das Geld ist knapp, sie müssen das verstehen, sie werden etwas weniger verdienen, als sie vielleicht meinen. Und sie hat dann sehr beharrlich darauf gedrängt zu erfahren, was denn das Jahresgehalt ihrer männlichen Vorgänger war. Und als sie das herausgekriegt hat, wurde sie dann auch schlussendlich so bezahlt. Aber es war ein Kampf und man hat versucht, Chus Martinez, die Frau, die Leiterin, erstmal im Preis zu drücken.
Ja, und das Geld ist ein Ding, aber die eigene Akzeptanz oder die eigene Durchsetzungskraft, das Durchsetzungsvermögen, das immer wieder, also als Frau muss man nicht nur doppelt oder dreifach so viel arbeiten, man muss auch nochmal lauter brüllen und schreien und Überzeugungsarbeit machen und wird dann noch dafür kritisiert, dass man vielleicht zu laut brüllt oder was immer. Also seine Vorstellungen und Visionen auch umzusetzen, ernst genommen zu werden, das ist dann auch nochmal ein ziemlicher Mehraufwand, den man hat. Also es ist schon ein anderer Radius, ein anderes Milieu, in dem man sich bewegt, wie wenn man in eine andere Welt eintaucht. Also ich habe festgestellt, ich habe das wirklich mal getestet, wenn ich mit meinem vorgesetzten Gremium mit meinen Vorstellungen, die jetzt gar nicht künstlerischer Natur waren, aber sozusagen Veränderungen im Museum waren, Vorschläge gemacht habe, wurden die abgeblockt. Wenn ich einen männlichen Kollegen damit reingeschickt habe, wurde das ohne weiteres abgesegnet oder auch Zahlenpräsentationen werden, wenn sie von Männern erfolgen, ich habe das wirklich getestet, weniger hinterfragt, wie wenn ich sie gemacht habe.
Also da kommt man als Direktorin leichter in Bedrängnis.
Ja, wird eher hinterfragt, wird in Frage gestellt, was man präsentiert, ob das sinnvoll ist, ob das korrekt ist. Also ich habe das wirklich erlebt in verschiedenen Jobs, muss ich dazu sagen. Also im letzten habe ich es wirklich getestet, weil ich mir gedacht habe, ich kann jetzt mich beschweren und jammern. Ich kann es aber mal versuchen, hole ich mir sozusagen einen Messenger, wenn man so will. Es hat wunderbar geklappt, es ist alles abgewinkt worden. Also offensichtlich werden Frauen als nicht so kompetent grundsätzlich, also wird deren Kompetenz mal in Frage gestellt, vor allem was das Finanzielle betrifft schnell mal oder auch Managementfragen, viele, viele Dinge. Also mir wurde die soziale Kompetenz in Abrede gestellt zum Beispiel, was ich eigentlich immer als meine Stärke gesehen habe und ich kann das auch nachweisen an meinen Tracks auf sozusagen Jungpersonal, das ich aufgezogen habe und viele andere Dinge. Also das geht ganz, ganz tief. Das ist nicht nur Equal Pay oder Equal Role, das ist viel, viel komplexer. Das sitzt ganz, ganz tief in unseren gesellschaftlichen Strukturen.
Und wenn die Direktoren des Museums der Moderne dann auch noch Künstlerinnen prominent ausstellt, kommen sie dann quasi doppelt in Bedrängnis?
Naja, man wird ja immer beklatscht, dass man sozusagen Speerspitze ist und das tut, was schon längst überfällig ist und kriegt da viel Applaus und wird begrüßt. Dagegen, wenn man jetzt mit Marisa Merz oder Caroline Schneemann arbeitet, so eine, wie soll ich sagen, so Brüche in einem Werk, so hohe Frustrationen, wie diese Künstlerinnen und Frauen es erlebt haben, das hinterlässt ja Spuren im Werk. Also das Werk thematisiert es zum Teil, das findet sich in der Sprache des Werkes wieder und auch im ganzen Umgang, wie dann so eine Ausstellung entsteht, das ist ein unglaublich anderer Aufwand, mit so einer Künstlerin zu arbeiten, sozusagen der aus dem Schlafzimmer unterm Bett die Meisterwerke, die Verkannten eigentlich hervorzuziehen und von allem Möglichen zu befreien, nicht nur Staub, sondern vieles andere, was sich da abgelagert hat, nämlich auch die schlechten Erinnerungen. Die muss man auch wegtherapieren fast bei sowas, damit man die überhaupt zeigen kann, weil denen kommt ja förmlich die Kotze hoch, Entschuldigung, aber das geht sehr weit. Ja.
Also das sind die Frustrationsgeschichten
absolut,
der
absolut,
Künstlerinnen?
Die absolut,
Sie
habe ich mehrfach erlebt, ja.
Bei Valley Export auch, da finde ich, ist es ein besonders drastischer Fall. Valley Export ist ausgegrenzt worden nach ihren Aktionen in den 60er Jahren. Sie ist diskriminiert worden, sie ist beleidigt worden, sie ist bedroht worden.
Hat ihr Sorgerecht an ihrer Tochter
verloren.
Und
dann kam 1970 ein Prozess wegen Pornografie. Da wurde sie schuldig gesprochen und hat das Sorgerecht für ihre Tochter verloren 1970. Und Todesdrohungen hat sie auch gekriegt und hat aber natürlich weiter ausgestellt. Sie haben dann 1996 eine Ausstellung mit ihr gemacht, spielt auch bei einer jetzt so hochdotierten, sie führt gerade die Liste im Kunsttrend in Österreich an, ist Nummer 1. Und da spielt es auch noch eine Rolle?
Absolut, absolut. Wenn Sie mit ihr ein Gespräch führen, werden Sie, wenn Sie da tief reingehen, zu einem Punkt kommen, wo also die ganze Problematik bildet sich komplett ab, nach wie vor. Ich glaube, das vergisst man nicht. Und mit dem ist sie auch noch laufend konfrontiert. Also das ist Teil, ich glaube, das ist Teil, man kann das nicht ausblenden, das wird Teil dieser Geschichte, Teil der Kunstgeschichte, Teil unserer Sozial- und Kulturgeschichte sein. Das muss man einschließen. Man kann das nicht weglöschen, indem man diese Künstlerin zeigt. Das ist Teil des Systems, wie der Zweite Weltkrieg, Auschwitz, die erste Atombombe und vieles andere. Also das ist Teil unserer Geschichte und insofern muss es, kann es auch immer nur dabei inklusiv vertreten sein.
Jetzt möchte ich zum Schluss dieser Sendung SWR2 Forum nochmal die Frage stellen, die ich am Anfang gestellt habe, aber etwas anders. Nämlich die Frage, die Ingrid Pfeiffer von der Schirnkunsthalle formuliert hat. Sind diese feministischen Fragen nicht endlich mal passé? Könnte ja auch lauten, wann und unter welchen Bedingungen, unter welchen Umständen sind diese feministischen Fragen endlich passé? Was muss sich geändert haben?
Das ist eine große Frage. Vielleicht konzentriere ich mich auf eine einzige Sache, und zwar auf die Kunst selbst. Für mich ist da interessant, wenn Künstlerinnen sich nicht mehr automatisch damit beschäftigen, in ihrer Arbeit, was es bedeutet, eine Künstlerin zu sein, also eine Frau, die Kunst macht. Und das gibt es schon, diese Frauen gibt es schon, die arbeiten schon, die stellen aus, die sind sehr gut, die haben ihre Materialien im Griff, die beschäftigen sich mit den Themen, die sie wichtig finden. Es sind aber noch nicht so viele, aber wenn das der Standard wird und wenn das überwunden ist, nicht, dass man das nicht mehr darf, aber es sollte sozusagen nicht mehr der Standard sein. Und bisher war es vielleicht dann doch bei den großen Namen wie Cindy Sherman, Rosemarie Trocke, Louise Bourgeois, Frida Kahlo und. Die alle haben sich damit beschäftigt, was bedeutet es, eine Frau zu sein und Kunst zu machen. Und ich möchte sehen, was kommt denn danach.
Also wenn es selbstverständlich ist, dass es Kunst einer Künstlerin ist, ohne dass der Gender-Aspekt mit thematisiert wird.
Ohne dass der thematisiert werden muss, ja. Also er darf es natürlich, aber es sollte sozusagen nicht mehr diese dominante Rolle spielen.
Ja, also ich finde, dass diese feministischen Diskurse auf keinen Fall aufhören sollten. Also das würde ja meine ganze Arbeit in Frage stellen. Also für mich ist das einfach ein wichtiges Thema, dass ich, vielleicht muss man das auch nochmal betonen, in Gemeinschaft mit den Künstlerinnen, ja. Also wirklich in Gemeinschaft mit den Künstlerinnen diskutiere und behandle. Da ist man nicht alleine, da ist man dann hoffentlich auch nicht immer Kuratorin und Künstlerin und steht sich gegenüber, sondern es geht einfach um eine feministische Gemeinschaft, die man auf jeden Fall bilden muss, dass man sich zusammentut und dass man eben genau gegen diese patriarchalen Strukturen, die es immer noch nach wie vor gibt und die auch zum Teil stärker werden, natürlich gemeinsam dagegen angeht. Also für mich ist das noch längst nicht vorbei. Es ist gerade mal am Anfang oder mittendrin und ich versuche einfach mit meiner Arbeit dazu beizutragen und freue mich auch immer, dass die Künstlerinnen, die bei uns ausstellen, eben sich mit gleichen Fragen beschäftigen und das ist schon einfach nach wie vor ein wichtiges Thema. Also ich hoffe nicht, dass diese Fragen aufhören. Diese Fragen sind wichtig, die müssen gestellt werden, die sollen immer weiter gestellt werden, die sollen immer kritischer gestellt werden. Dann führt es vielleicht irgendwann dazu, dass es tatsächlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Sammlungen 50% Frauen zeigen. Aber zunächst mal müssen diese Fragen weiterhin in dieser Radikalität oder viel radikaler eigentlich gestellt werden.
Nehmen wir das als Schlusswort in diesem SWR2-Forum über die Präsenz von Künstlerinnen im Ausstellungsbetrieb und die Rolle von Frauen im Kunstbetrieb. diskutiert haben. Anja Kasser zuletzt, seit etwas mehr als 10 Jahren Direktorin des Badischen Kunstvereins in Karlsruhe. Sabine Breitwieser, bis vor kurzem Direktorin im Museum der Moderne in Salzburg. Und Silke Hohmann, Kunstkritikerin der Zeitschrift Monopol. Diskutiert haben wir in der Ausstellung Menschliche Landschaften. Alina Schapotschnikow, das Werk wird noch bis 7. Oktober in der Staatlichen Kunsthalle in Baden-Baden gezeigt. Mein Name ist Dietrich Brandt. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.